Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und heute habe ich einen Mann zu Gast, auf den ich mich tierisch gefreut habe. Erstens, weil er ungefähr 10 verschiedene Berufe hat. Vielleicht sind es sogar noch mehr. Zweitens, weil er beim Sex gern mal siezen würde. Drittens, weil er etwas getan hat, was eigentlich die meisten Menschen nicht machen wollen, nämlich sie wollen nicht das werden, was der Vater geworden ist. Er wollte nicht Chorleiter werden und ist dann trotzdem Chorleiter geworden. Und zwar von einem Chor, der das Leben feiert wie kein anderer Chor und der dafür von seinen Fans gefeiert wird. Und zwar so stark, dass es echt schwer ist, für Auftritte dieses Chores, und es ist ein spezieller Chor wirklich, überhaupt noch Karten zu bekommen. Ich freue mich sehr auf Jan Christoph Scheibe. Was er alles ist, was er alles macht, warum er so lustig ist, wie er lustig ist, besprechen wir gleich. Vor allen Dingen ist er natürlich aktuell bekannt als der Spiritus Rector, als der Chef von Heaven Can Wait, dem Chor, bei dem, lieber Christoph, lieber Jan, was sagt man eigentlich? Jan, Christoph, Jan, wie sprechen die meisten Leute an?
Ja, es ist witzigerweise so, dass die Menschen immer denken, sie müssten den Bindestrich in meinem Namen mitsprechen, gefühlt. Und deswegen ja. Jan Christoph als lang empfinden. Aber Bettina ist genauso lang oder jeder andere oder Melanie. Und deswegen nennen mich viele Scheibe. Das ist tatsächlich irgendwie mein Nachname und irgendwann auch mein Künstlername geworden. Aber auf Christoph reagiere ich nicht. Und ich finde es immer so wichtig, wenn man auf Namen, also es gibt ja so Warnrufe. Achtung, die Platte fällt dir auf den Kopf. Und wenn jemand Christoph rufen würde, würde ich nicht reagieren. Von daher ist dann Scheibe oder Jan Christoph.
Jan Christoph ist absolut richtig, wie man heute sagen würde, fair enough. Heaven Can Wait, man muss über 70 sein, das ist die Bedingung?
Ja, nicht der Chorleiter, aber die Sänger.
Genau. Erzähl mal, vielleicht fangen wir gleich echt damit an, erzähl mal, wie du da auf die Idee gekommen bist, so einen Chor zu machen, obwohl du ja eigentlich vorgehabt hättest, als Künstler, als Bühnenkünstler, wir sprechen auch nachher noch über deine ganzen Programme, keine Sorge, ja, genau das nicht zu tun, Chorleiter zu sein.
Ja, also ich habe es mir ehrlicherweise nicht vorgenommen, es nicht zu tun, aber es stand überhaupt nicht sozusagen zur Debatte, weil ich eben viele andere Sachen viel spannender fand, die ich dann im Laufe der Jahrzehnte auch alle gemacht habe. Comedian sein, Musiker sein und so weiter. Aber es war ein Zufall. Also die meisten schönen, kreativen Dinge passieren ja durch Zufall. Die Röntgenstrahlen wurden ja auch nicht gezielt erfunden. Das war ja auch ein Unfall. Und ja, in dem Falle war es so, dass Thomas Collin vom St. Pauli Theater und ich, wir saßen zusammen, er in seiner Funktion als Chef des Hansa Theaters. Und manchmal brainstormen wir so kreativ über Dinge. Und da sagte er, er würde gerne eine Revue mit alten Varieté-Künstlern machen. Ah. Er kenne da eben, was weiß ich, einen Stepptänzer und aus New Orleans und er sei über 80 und irgendwie einen tollen Jongleur aus Buenos Aires und so weiter. Und dann haben wir mal ausgerechnet, was das kosten würde, für eine Probe die Flugtickets zu bezahlen. Und dann haben wir die Idee schnell wieder verworfen. Ja, dann habe ich gesagt, aber dann lass uns doch was gucken, was wir hier im Umfeld irgendwie auf die Beine kriegen. Wenn alt, dann können wir doch alte Sänger nehmen, die finden wir doch hier. Und dann habe ich aber auch gesagt, aber wenn die jetzt einfach nur das singen, was normalerweise in Hamburger Chören gesungen wird, haben wir ja nichts Spezielles. Also alle Chöre leiden unter Überalterung, also dann hätten wir im Prinzip auch kein Alleinstellungsmerkmal. Und dann habe ich gesagt, okay, aber wenn diese Sänger jetzt Lieder singen von Künstlern, die eben 50 Jahre jünger sind als sie selber, wenn sie die Lieder ihrer Enkelgeneration singen würden, das wäre wirklich was Besonderes. Und das haben wir dann probiert zu tun und das war natürlich für mich auch interessant. Also erstmal, ich war das erste Mal Chorleiter, ich war das erste Mal mit Menschen einer Altersgruppe konfrontiert, zumindest in dieser Anzahl, und habe dann irgendwie Learning by Doing mit denen zusammen ein Repertoire erarbeitet und denen Lieder vorgeschlagen.
Aber wie hast du sie gefunden erstmal?
Also ja, das über euch. Ihr wart, also das Abendblatt war tatsächlich unser Partner. Wir haben ein Ausschreiben gemacht.
Guck mal, habe ich schon vergessen nach 10 Jahren, genau. Ja. So lange ist es her. Ne? Ja. Also im Abendblatt erstand ein Text, wir suchen Mitglieder für einen Chor.
Genau.
Bedingung über 70.
Richtig.
Vorkenntnisse?
Ja, also wir haben erstmal gesagt, wir suchen, also weil wir dachten, wir haben schon erzählt, was wir wollen, nämlich, dass wir junge Lieder singen wollen. Und ich dachte mir, dann trennt sich sowieso die Spreu vom Weizen, weil die irgendwie Peter Alexander singen wollen oder Heichi Bum Baichi Bum Bum, die kommen eh nicht. Und so war das auch. Also das heißt, es kam dann auch tatsächlich schon eine erkleckliche Anzahl, waren es 120 vielleicht, Leute, die alle irgendwie erstmal Lust auf das Thema hatten.
Die schon in anderen Chören gesungen haben, weil man denkt ja, wenn einer Lust hat zu singen, in dem Alter, ist er schon in einem Chor.
Genau, das war jetzt aber gar nicht unbedingt meine Grundpräferenz, weil ich finde, dass ein guter Sänger ist ein guter Geschichtenerzähler. Mhm. Und da war zum Beispiel ein Mann dabei, der war früher Kapitän zur See gewesen, der konnte keinen Ton halten, wusste auch nicht, was ein Takt ist, aber hat so entzückend von seiner Seefahrerei erzählt und war so interessant und spannend als Person, dass ich gedacht habe, den Rest bringe ich ihm schon bei, aber Charisma kann man nicht beibringen, mhm. Das hast du oder das hast du nicht. Und für den habe ich mich zu seiner großen Überraschung auch entschieden. Und der ist immer noch im Chor und ist eine wahre Freude. Mittlerweile kann er Töne halten, kann er zählen, macht er jetzt alles. Und früher war es eben so, seine erste Nummer, die er gesungen hat, war I Feel Good. Und er konnte so nicht zählen, dass ich die Band immer sozusagen gebeten habe nach seinem Einsatz.
Umgekehrt.
Also es war also nicht so, dass man sagte, eins, zwei, dann singt er so ein erstes I Feel Good und hat die Band erst da eingesetzt und so hat es funktioniert.
Das heißt, du hast damals 120 Leute kommen und dann hast du wie viel ausgewählt am Anfang?
Wir sind immer so um die 35, das ist so unsere Zahl, ja. Also mehr kriegst du auch nicht auf die Bühnen, auf denen wir so sind. Also wir sind ja gerne und viel in unserer Geburtsstätte, dem St. Pauli Theater. Und das ist eben auch von der Bühnenbreite her einfach begrenzt.
Das ist vor ungefähr 10 Jahren, verbessere mich bitte, Emma, hast du ja schon getan mit dem Christoph, wenn ich Quatsch erzähle. Also es ist ungefähr, das ist 10 Jahre her.
Ja, also 11.
11 Jahre, genau. Okay, jetzt ist es 11 Jahre her, richtig. Und ist jetzt das Gefühl, jetzt ist es richtig groß gerade, liegt das an dem Kinofilm, an der Aufmerksamkeit? Woran liegt das gerade? Ist im Moment, oder war es vorher schon so groß und ich habe es nur nicht mitgekriegt?
Ist ja immer ein bisschen die Frage, wie man groß definiert. Also ich finde, der Chor ist erstmal künstlerisch immer größer geworden, mhm, und hat sich wirklich kontinuierlich verbessert und von wir kriegen das mal gerade so eben hin, irgendwie ein Konzertprogramm auf die Bühne zu stellen zu wir singen jetzt mehrstimmig, wir sind im Takt, wir machen Choreos dazu. War das eine künstlerische Reise, die, finde ich, sehr erfolgreich war, jetzt einfach nur, was das Niveau, mhm, betrifft. Und das andere ist ja Aufmerksamkeit, die man bekommt oder nicht bekommt. Und wir waren eigentlich immer voll mit unseren Konzerten. Wir waren jetzt nicht regelmäßig komplett ausverkauft, aber wir waren sozusagen hatten immer unsere Fans. Und jetzt durch den Kinofilm hat sich das natürlich nochmal potenziert, was jetzt dazu führt, dass wir eben auch in Städten wie in Flensburg oder in Bremen oder in Hannover spielen können und da eben auch in großen Häusern ausverkauft sind. Das ist tatsächlich.
Das heißt, wie viele Leute kommen? Was ist sozusagen von bis?
Also Deutsches Haus in Flensburg, da gehen 1400 Leute so rein.
Und ist ausverkauft.
Ja.
Wahnsinn. Wie ist das mit dem Kinofilm entstanden? Den man übrigens nur, ich mach jetzt den Markus Lanz, den ich nur wärmstens empfehlen kann. Nein, wirklich, weil der natürlich so hoch emotional ist und weil ich ein besseres Mittel gegen diesen, wenn man mal schlechte Laune hat oder überhaupt, ist, glaube ich, ihr seid das sozusagen das Antidepressivum schlechthin. Aber wie ist jemand auf euch zugekommen, der Dokumentarfilmer?
Ne, das war auch wieder so ein Zufall, weil einer unserer Sänger hat Söhne und der eine Sohn ist befreundet mit einem Filmregisseur und hat den eingeladen zu kommen. Und der saß im St. Pauli Theater und hat hinterher gesagt, darüber muss ich einen Film machen. Mhm. Der ist eben Dokumentarfilmer. Dann kam der zu mir und sagte, dass er das gerne tun würde und ich fand den sympathisch und bin immer der Auffassung, wenn Menschen eine Energie haben und sagen, sie wollen was tun, dann sollte man die erstmal machen lassen. Und in dem Falle habe ich gedacht, ja, dann komm doch mal und film doch mal. Und der hat sich wahnsinnig toll so ja eingefügt in diese Chorgemeinschaft. Er hatte auch eine sehr süße und einfühlsame Kamerafrau dabei. Und die beiden waren quasi gar nicht zu merken. Die gehörten irgendwann so dazu, dass die es eben auch geschafft haben, dass diese älteren Menschen so aufgemacht haben, mhm, und
haben die damit Probleme, weil die sind doch jetzt schon, das sind ja jetzt schon so Bühnen erfahren, dass sie noch Probleme haben aufzumachen?
Auf der Bühne nicht, also weil das ist ja eigentlich für uns auch Grundvoraussetzung, warum wir überhaupt singen. Mhm. Also ich frage meine Sänger immer, warum singt ihr das Lied? Mach dich auf, was ist deine emotionale Bindung zu dem Lied? Also wenn du keine Emotionen hast, wie soll der Zuhörer eine haben? Das ist ja, fängt ja beim Sänger an. Das haben wir natürlich trainiert und trainieren das weiter, aber es ist ja was anderes, ob du jetzt sagst, ich bin in der Garderobe und ziehe mir gerade mein Hemd, knöpfe mein Hemd zu und da ist eine Kamera dabei und jemand fragt mich irgendwas. Da hat man eine automatische Scheu. Ne? Also das ist ja wie wenn wir jetzt hier einen Podcast machen, wo man auch jetzt nicht sagt, das ist jetzt ja kein Gespräch auf einer Parkbank oder am Tresen in der Kneipe. Und das haben die einfach toll gemacht, also sich da so, also ich habe immer, Sven hat sich adoptieren lassen im Prinzip von meinen Sängern und war dann wirklich so dabei, gehörte dazu, war Teil der Familie. Und das merkt man dem Film an, weil der Film einfach wahnsinnig wahrhaftig ist. Also man hat immer das Gefühl, das ist jetzt nicht, da will jetzt jemand irgendwas über ältere Leute erzählen und so, sondern es ist einfach so wahr.
Es hat auch mit irgendwie, man hat auch das Gefühl, man vergisst dann, wenn man das sieht, wenn man die Auftritte sieht, wenn man den Film sieht, vergisst man, dass es ältere Leute sind. Das finde ich das irgendwie Erstaunliche. Wie oft übt ihr? Wie oft trefft ihr euch? Und dann würde mich interessieren, wie plant man eine Tournee? Erstmal würde man denken, total einfach mit so vielen älteren Leuten. Die arbeiten wahrscheinlich alle nicht mehr, die stehen immer alle zur Verfügung. Wie geht das?
Ja, das ist ja ein Irrtum. Man denkt ja immer, ältere Leute haben viel Zeit, aber dann haben die Enkelkinder, dann müssen die sich um den Garten kümmern, dann wollen die natürlich auch dann reisen oder sonst irgendwas machen, dann haben die Arzttermine und all dies. Also sozusagen ältere Leute zu terminieren ist nicht unbedingt leichter als jüngere Leute. Das ist leider so.
Okay.
Was ja toll ist.
Aber?
Wir proben eigentlich vor neuen Shows sehr intensiv. Das ist so ein bisschen, kann man sich ein bisschen vorstellen, wie so Proben beim Theater. Das sagst du, wir proben jetzt ein neues Stück ein und dann hat man ja so 6 Wochen oder so, wo man sagt, da wird wirklich intensiv geprobt.
Das heißt dann 2-3 Mal die Woche oder wie oft?
Ja, das wird, ja, also 2-3 Mal die Woche, vielleicht sogar häufiger, bis das gut ist.
Okay.
So. Und dann, wenn dann sozusagen das Programm intus ist, dann proben wir eigentlich jetzt nicht so regelmäßig einmal die Woche, sondern wir proben dann vor den Auftritten. Und dann ist gut.
Und dann fahrt ihr mit Bussen? Also das ist eine Tour. Also wir reden jetzt nicht mehr, es sind nicht vereinzelt versprenkelte Auftritte, sondern es ist richtig.
Ja, also eine Tour ist tatsächlich schwierig zu organisieren.
Aufs Jahr gesehen, so eine Art Tour. Nee, eine Tour geht wahrscheinlich nicht, ne? Nee,
es ist wirklich schwierig. Aber wir fahren dann mit dem Bus hin und fahren wieder zurück und übernachten da. Also jetzt in Flensburg werden wir übernachten, in Hannover werden wir übernachten. Und das ist so ein bisschen wie Klassenfahrt. Das ist wirklich total lustig.
Beschränkt sich aber, habe ich gesehen, auf Norddeutschland bewusst, weil der Chor und du auch sagen, nee Leute, jetzt auch noch NRW und nach Süddeutschland und An- und Abreise und hast du nicht gesehen?
Also das ist genau der Punkt. Also eine Tour macht natürlich Sinn, wenn du sagst, ich mache jetzt irgendwie, keine Ahnung, habe einen Raum von 14 Tagen und schlängel mich so von Hamburg über Frankfurt nach München und dann über Leipzig zurück, dann macht das natürlich Sinn. Aber das kannst du natürlich mit diesen älteren Leuten nicht machen. Das schaffen die weder konditionell noch zeitlich.
Okay.
Weil das anstrengend ist.
Ja.
Also Tournee ist echt anstrengend. Und nicht umsonst, wenn man diese ganzen Videos sieht von Robbie Williams und wie, dann haben die da ihren Fitnessraum und machen sich einfach fit, weil das wirklich sonst nicht zu leisten ist. Und von daher haben wir so die längeren Distanzen bisher ausgelassen. Aber so, wenn man sagt, okay, man kann da irgendwie im Prinzip in 2-3 Stunden hinfahren und dann da spielen, noch ein bisschen feiern und morgens wieder zurück.
Aber ihr könntet wahrscheinlich eine Tour machen mit 20-30 Auftritten, genau wie du es eben beschrieben hast. Das Interesse wäre da. Es ist eine Frage, Mann, nee, wir wollen nicht.
Ja, es ist auch ein bisschen eine Frage der Aufmerksamkeit. Also die ist eben auch über die Jahre gewachsen. Und ehrlicherweise, da der Kinofilm auch angekündigt wurde als Film eines Hamburger Chores, hat man dann auch sofort diese bayerische Ignoranz, die sagen ja, was soll ich mit dem Hamburger Chor, das interessiert mich nicht. Ja, die Fischköpfe.
Sind auch noch so alt.
Ja, genau. Und dann noch so alt. Also von daher hat da wirklich die Promotion nicht so gut gegriffen. Das heißt, die Aufmerksamkeit ist im Norden deutlich höher auf uns.
Gut, klar. Was hat es mit dir gemacht? Du hast schon im Film gesagt und auch im Fragebogen, den ich allen zuschicke, dass es deinen Blick auf das Alter verändert hat. Auch ein bisschen auch die Angst vor dem Alter.
Absolut. Also ich bin da ja, wie gesagt, wie die Jungfrau zum Kinde dazu gekommen.
Ich wusste nicht, dass es Thomas Kuhlins Idee war. Mann, wow.
Ja, genau. Also unser beider Idee,
okay,
würde ich mal sagen. Also es war
ist er jetzt noch daran beteiligt irgendwie oder macht er?
Nee, also wir sind da ja sozusagen nach wie vor gerne als unsere Geburtsstätte.
Ja.
Wenn wir in Hamburg auftreten, treten wir da auf. Und mit Freude. Und das ist es. Also ansonsten hat sich ein Chorverein gegründet, der jetzt das sozusagen alles in die eigenen Hände nimmt. Und auch sehr kompetent und sehr gut, wie ich finde. Und alle sozusagen eingehenden Anfragen bearbeitet und sich überlegt, was wollen wir machen, was wollen wir nicht machen.
Und der Chorverein, Stichwort Beruf, bezahlt halt den Chorleiter. Und das bist du. Weil irgendwie, du kannst es ja nicht, also die anderen machen es zur Freude. Die Sänger machen es zuvor, die kriegen kein Geld aus den Einnahmen.
Genau, da bleibt auch ehrlicherweise dann nicht so viel übrig. Also der Witz ist ja auch so ein bisschen der Veranstaltung, dass wir zwar Laien-Sänger haben, bis auf eine Sängerin, Joanne Bell, die ihr Leben lang Profi war, was man auch merkt. Ansonsten sind ja alles andere Profis. Also wir haben eine Profi-Band, wir haben Profi-Beleuchter, wir haben Profi-Tonmann.
Die müssen alle bezahlt werden,
genau. Die müssen bezahlt werden und das macht natürlich auch so ein bisschen die Wirkung aus. Also wenn man jetzt da irgendwie mit einer Taschenlampe auf die Bühne leuchten würde, dann sieht das natürlich nicht nach Rockkonzert aus. Mhm. Und das Tolle ist ja, dass man wirklich in diesen Abend geht und dass man im Prinzip ein Rockkonzert oder Popkonzert erlebt und sich nur denkt, komisch, der Sänger oder die Sängerin ist irgendwie älter, als ich das erwartet hätte. Mhm. Und dadurch ergibt sich ja ja auch im Erleben der Musik eine völlig neue Perspektive, weil man sagt, aha, das Lied wirkt irgendwie anders, genau, wenn das jemand singt, der 50 Jahre älter ist.
Alter, was hat es mit dir gemacht? Also nicht Alter, nicht, dass ihr jetzt denkt, was ist jetzt los? Er spricht eine Scheibe jetzt mit Alter an, sondern was hat dieses...
Ey, Alter, was hat das mit dir gemacht?
Was hat es mit dir gemacht, Alter?
Naja, es ist tatsächlich so, dass man merkt, dass Altwerden sicherlich beschwerlich ist, aber dass es immer die Möglichkeit gibt, sozusagen sich neu zu interessieren und sich neu entflammen zu lassen. Mhm. Das hat mich wahnsinnig beruhigt, ehrlicherweise, weil ich dachte, oh Gott, älter werden, dann wird man so borniert und sitzt auf dem Sofa und meckert und findet alles doof und früher war alles besser und wird so misanthropisch. Und dass das nicht zwingend so sein muss, sondern dass man irgendwie in einen Status kommen kann, wo man sagt, wow, ich... Ja, begeistere mich für neue Musik und bleib wach und bleib dadurch auch im Gespräch. Das ist ja so ein bisschen auch die Idee des Chores gewesen, dass man sagt, lass doch mal die Generation wieder ein bisschen miteinander reden. Dass die Alten nicht sagen, wieso kriege ich keinen Respekt und so und die Weisheit des Alters sondern dass sich das irgendwie auch vermittelt, dass sich das manifestiert, dass man sagt, die Weisheit des Alters besteht in unseren Fällen oder in einem Konzertfall darin, dass jemand wirklich ein Lied singt und man sagt, oh, da kommt eine Perspektive ins Spiel, die habe ich vorher in dem Song noch nie gehört. Und das finde ich das Schöne daran, dass man irgendwie ins Gespräch kommt.
Was sagen die Kinder der Chormitglieder dazu oder die Enkelkinder? Weil ich sehe das bei meinen eigenen Kindern, wenn ich da mal irgendwie, wenn ich anfange zu singen, sagen, Papa, ist das peinlich oder zu tanzen, peinlich. Mhm. So, man kennt das von Künstlerfreunden, wo die Kinder auch sagen, oh nee, so. Wie ist es? Das kann ja auch, man kann ganz gerührt sein und sagen, ach, meine alte Mama, mein alter Papa, nochmal von 70 bis Älteste.
93.
So, Reaktion der Kinder und Enkelkinder. Gibt es auch, wie gesagt, nee, Mama, Papa, das machst du nicht peinlich?
Das ist ja eine interessante Geschichte, ne? Ich habe diese David Beckham-Doku gesehen, wo er ja auch erzählt, dass er seinen Sohn nicht an der Schule mit dem Auto absetzen durfte, weil der Sohn sagte, lass mich bitte mal an der Ecke raus.
David Beckham.
Ja, genau. Wo er sagt, hey, jeder andere Junge würde sagen, ich werde von David Beckham zur Schule gefahren und wegen dir muss ich jetzt an der Ecke halten. Und es hat irgendwie an seinem Ego gekratzt, dass ausgerechnet sein Sohn ihn uncool findet. Ich glaube, das ist tatsächlich sozusagen das Schicksal aller Eltern, aller Väter und Mütter, dass sie uncool gefunden werden. Aber ich glaube, nur solange die Kinder irgendwie eine Kultur haben und die verteidigen müssen gegen ihre Eltern. Ich finde es auch ganz schlimm, wenn Eltern dann auf einmal so juvenil werden und irgendwie sich dann so Baseballkappen verkehrt rum aufsetzen und irgendwie sagen, jetzt bin ich irgendwie hier hip mit meinem und bin der beste Kumpel von meinem Sohn oder so. Mhm. Das ist natürlich auch unangenehm, weil gegen was willst du dich dann abgrenzen und absetzen?
Aber jetzt in dem Abstand, da ist es dann kein Problem, da ist einfach nur
das
Stolz
meine ich,
auf die Eltern. Ne?
Genau, also irgendwann fängst du ja an, Kultur nicht nur als etwas zu begreifen, um dich abzusetzen, sondern als etwas, was dich irgendwie unterstützt und was du einfach toll findest und was dich in eine Hochstimmung bringt. Mhm. Und also ich würde mal sagen, das geht dann vielleicht so mit 20 los. Und die Menschen, die in dem Alter sind, die sagen dann, wie toll, ja, dass jemand sozusagen sich die Mühe macht, meine Kultur sich anzueignen und dem auch eventuell was Neues hinzuzufügen, ne? Weil dann kriege ich auch eine neue Perspektive über das Lied und über mich selber vielleicht auch. Und das ist, glaube ich, auch eines der Geheimnisse dieses Chores, des Erfolges.
Ein Geheimnis auch, ich habe das neulich gesehen, meine Schwiegereltern waren im Konzert und da bin ich natürlich ein bisschen hingefahren, auch um sie abzuholen, aber auch früher, um zu gucken, wer kommt da raus. Und habe ich gedacht, da sind viele dabei, wo man denkt, die könnten demnächst auch in diesem Chor singen. Und man hatte so den Eindruck, dass Mann, Frau, Frau, Mann, die jeweiligen Ehepartner mitnimmt und sagt, guck mal und so. Ich stelle mir das dann so vor, nach dem Konzert, dass dann 3-4 Leute kommen und sagen, sagen Sie mal, könnte ich nicht auch?
Ja. Absolut, ja.
So und dann sagst du, nein.
Ja, ja, also wir haben
natürlich... Oder gibt es eine Warteliste oder was gibt es da?
Ja, nee, es gibt so immer so Momente, wo wir das Gefühl haben, wir brauchen wieder frische Menschen, die dazustoßen, einfach weil dann Leute vielleicht rausgehen. Wir haben ja auch schon 1-2 Todesfälle gehabt. Wir haben auch schon Fälle gehabt, wo jemand gesagt hat, ich will noch mal nach Gran Canaria, will da leben oder so. Es muss jetzt gar nicht immer so der dramatische Abgang sein. Und dann suchen wir neue Leute. Aber dann machen wir meistens wieder so ein Casting. Wird auch jetzt demnächst wieder soweit sein.
Okay.
dass wir uns einfach dann Leute wieder anhören und sagen so, wer kommt denn eventuell in Frage jetzt bei uns mit einzusteigen?
Weil der Chor an sich ist wahrscheinlich größer als die 35, die auf die Bühne kommen, weil du hast ja immer welche, die nicht können, die krank sind, die auf Reise sind. Wie groß ist insgesamt?
Nee, wir sind tatsächlich, würde ich jetzt so sagen, 36 okay. vielleicht und es sind auf der Bühne sind immer so 30 bis 32.
Und es gibt die, musst du erklären, was das ist, die Heaven Can Wait Academy, wahrscheinlich Heaven Can Wait Academy.
Nee, wir sagen schön Deutsch Academy.
Was macht die?
Na, die ist im Prinzip genau aus dem Grunde entstanden, den du gerade erwähnt hast, dass Menschen sagten, wir wollten auch so gerne mal diese moderneren Songs singen, aber wie gesagt, kommen gerade nicht in den Chor oder sind noch zu jung. Gibt's auch ganz oft, oh, ich bin erst 68, was soll ich bloß machen? Und daraufhin habe ich dann diese Akademie gegründet, um genau das möglich zu machen und zu sagen, okay, jemand, der irgendwie interessiert ist an dieser Art von Singen, der kann eben zu uns kommen. Und dann haben wir irgendwann gemerkt, wir müssen ja gar nicht nur Singen anbieten, wir können ja auch andere Kurse anbieten. Und da haben wir dann zum Beispiel jetzt einen Schreibkurs, wo man aber jetzt nicht so sagt, ich schreibe meinen Roman oder unsere Familienbiografie oder so, sondern man sagt, nee, wir machen auch junge Kultur und dann gucken wir uns Poetry Slam an und wir schreiben jetzt Poetry Slams. Aber eben über einen Menschen, der sozusagen aus der Ich-Perspektive über seine Lebenssituation erzählt.
Das sind aber auch Gruppen, die das machen, oder ist das so ein Einzeltraining dann?
Nee, das sind auch immer Gruppen.
Okay.
Wir haben einen wunderbaren Schauspielkurs. Wir hatten jetzt gestern eine große Aufführung im Zeise-Kino im großen Saal, wo der Schauspielkurs eben Szenen aus Loriot gespielt hat und das war zum Wegschmeißen. Das war wirklich ganz
toll. Wie viele Leute sind in dieser Akademie?
Na, ich würde mal schätzen, dass wir jetzt in Hamburg ungefähr so 80 bis 100 sind. Wow. Genau.
Und dann die machen was? Die zahlen dann Monatsbeitrag oder zahlen für die?
Genau, die zahlen Monatsbeitrag und machen dann ihren Kurs und dann machen wir immer so Feste, wo alle Kurse zusammenkommen und wo man so gucken kann, was die einzelnen Mitglieder der Akademie so gelernt haben.
Das war deine Idee?
Ja.
Genau. Da sind wir schon an dem Punkt. Ich habe es am Anfang gesagt, 10 Berufe, wahrscheinlich kommen wir nicht damit aus. Jetzt müssen wir mal erklären, wer ist dieser Scheibe eigentlich? Ja. Also du im Moment, scheinwerfällig, würdest du mir wahrscheinlich nicht widersprechen, ist im Moment auf den, das ist der Erfinder, der Gründer, derjenige, der mit Heaven Can Wait auftritt, im Moment der Chorleiter. Wo man sagen muss, ansonsten bist du ja kein Chorleiter. Ich hab deshalb auch die Frage erspart, wie unterscheidet sich die Arbeit mit diesem Chor, mit anderem Chor? Du kannst es gar nicht beurteilen im Zweifel, ne? Oder doch?
Nein, ich habe natürlich auch dann mal ein paar Seminare gemacht oder so Chor-Workshops oder so. Das macht ja auch Spaß. Es ist tatsächlich so eine regelmäßige Chorarbeit erfordert eine Form von Kontinuität, die so meinem Freiheitsgeist auch so ein bisschen widerstrebt tatsächlich. Also wenn du sagst, jeden Dienstagabend trifft man sich und dann hast du ja auch irgendwie mit Menschen zu tun, die eine Erwartungshaltung haben. Und dann ist ja auch die Frage, wo willst du hin? Willst du jetzt irgendwie nur so amateurhaft dann irgendwie singen und dann einmal irgendwie, keine Ahnung, in der Aula vom Gymnasium nebenan auftreten? Oder was ist die Ambition? Und ich habe eben beim Heaven Can Wait Chor immer das Potenzial gesehen oder erhofft. Und von daher war das für mich tatsächlich spannend, auch die dann so wachsen zu sehen. Ne? Und das ist natürlich eine Sache, die mich wirklich auch interessiert, also Entwicklungsarbeit zu machen und nach oben gibt es kein Limit erstmal.
Fällt mir gerade ein, nur am Rande, Chorleiter, oft gibt es Chormitglieder, die sich in den Chorleiter verlieben. Du willst nicht drüber sprechen, ich verstehe es. Haben sich in der Gruppe schon Paare gefunden in dem Chor? Auch das ist ja, ein Chor ist ja auch eine große. Also ne, wir wissen, es gibt eine große Chorszene in Hamburg und ich könnte jetzt auf Anhieb mehrere Chorpaare und auch welche, die schon wieder, oder vielleicht haben sie es, halten es für die geheim.
Also ich habe das auch schon gehört, dass gerade so auf Chorfreizeiten da die wildesten Dinge passieren sollen. Bei uns ist es so, naja, dass ich bin ja dann eben doch eine andere Generation.
Welcher Jahrgang bist du?
Ich bin 63.
Also Jahrgang 1963.
Jahrgang 63. Nächstes Jahr wird sich dann ungefähr, glaube ich, ist es dann Pari irgendwann oder übernächstes. Oh Gott, ja.
Oh Gott, ja.
Also von daher bin ich da beim Heaven Can Wait Chor raus natürlich. Und untereinander haben die das, wenn es passiert ist, geheim gehalten.
Okay.
Man muss sagen, wir hatten überhaupt die Chance dazu, weil wir einen Chor haben, wo sehr viele Männer sind.
Ja.
Also das muss man auch mal sagen. Also die
Verhältnis meisten, Männer, Frauen? 2/3, 1/3? Oder fast?
Nee, ich würde mal sagen fast hälftig.
Okay.
Ja.
Okay.
Also es ist natürlich so, dass die Frauenstimmen im Laufe der Jahrzehnte natürlich auch mal absacken. Das heißt, wir haben sehr viele Tenörinnen im Chor. also ich würde mal sagen, ja genau, also vielleicht ist es 2/5, 3/5, sowas würde ich sagen. Aber das ist erstaunlich viel für einen Chor.
Absolut. Und Männerstimmen werden ja, man soll sich nur mal anhören, eine Version von Hinterm Horizont von Udo Lindenberg. 1985 und heute, 85 kann man eigentlich gar nicht mehr hören, ehrlich gesagt, so schlimm. Also so 50 ist die Stimme und okay. er sagt das ja über sich selber auch. Also, jetzt haben wir, also wir haben Chorleiterberuf, haben wir abgehakt, wir haben Akademieleiter, Schauspieltrainer, kann man das so nennen, ja. Poetry Slammer passt auch. An sich bist du aber was?
Ja, ich bin ursprünglich mal als Musiker gestartet, genau. Tatsächlich. Hatte natürlich auch so hehre Vorhaben, was ich alles studieren wollte, Psychologie oder sonst was. Hab auch versucht, ein relativ gutes Abi zu machen, um da irgendwie mir alle Möglichkeiten offen zu
halten. Ist es denn gelungen?
Ja, also es ist nicht gelungen, mit dem damaligen Numerus Clausus direkt ein Medizinstudiumplatz zu kriegen.
Oha, aber das war aber damals 1,0.
Ja, eben, also das ist sozusagen...
Und du hattest 1,2,
aber ich habe tatsächlich, glaube ich, 2,0 okay. oder 1, ja, 2,0 habe ich, glaube ich, gehabt.
In welchem Bundesland?
In Hamburg.
In Hamburg, genau. Das heißt, es ist also praktisch, wie die Bayern sagen würden, du hast also gar kein Abitur.
Sozusagen. Ja, genau. Aber dafür am Christianeum, da sagen einige, das sei irgendwie schwer, auch Quatsch ist. Das war jetzt, glaube ich, nicht schwerer als woanders. Ich hatte da auch meine 15 Punkte in Volleyball und meine 15 Punkte in
Das heißt aber, du hast auch Altgriechisch gelernt?
Ja, tatsächlich.
Wow.
Ja, also ich hätte auch Russisch lernen können damals, aber ich habe irgendwie gedacht, ich mache mal Altgriechisch. Zumindest kann ich jetzt ein paar Fremdworte erklären.
Aber man denkt doch immer so, wenn man am Christianeum war, das hilft, da hat man das Netzwerk für die nächsten 500 Jahre, ist dann sicher. Da hast du auch Hockey gespielt?
Ich habe Handball gespielt, Handball? Tatsächlich. Okay. Also ich war ja ein Prolet, ich kam ja aus, also meine Eltern lebten in Bahrenfeld und da mein Vater in Othmarschen der Organist war, bin ich auch in Othmarschen zur Schule gegangen, habe da wirklich auch viele Freunde gewonnen und auch behalten bis heute, was wirklich so ist. Also das zum Thema Netzwerk. Aber es hat mir sozusagen in meiner beruflichen Karriere nicht wirklich geholfen.
Du bist dann aber Musiker geworden.
Ich bin Musiker. Ich bin da so reingestolpert. Mhm. Das war dann halt das, was ich konnte. Und dann, damals war es zum Beispiel wahnsinnig schwierig, als Tastenspieler seine Instrumente zu kriegen. Die waren wahnsinnig teuer. Also ein Synthesizer hat damals ein Vermögen gekostet. Mhm. Und deswegen habe ich dann angefangen, in so kleinen Tingle-Tangle-Bands zu spielen und da irgendwie mir meine Kohlen zu verdienen, um überhaupt spielen zu können, und Kredite aufgenommen bei der Hasba und dann irgendwie die dann mit meinen Gigs da wieder abbezahlt und so. Und habe dann so richtig Tanzmusik gemacht. Und dann habe ich gesagt, jetzt ist aber gut damit. Und dann habe ich kurz Komposition studiert und da waren aber nur Langweiler in meinem Kurs. Und so die Typen, die man früher in der Schule schon nicht mochte, die Klugscheißer, die waren alle in dem Kurs, hatten aber nichts drauf, konnten aber irgendwie nicht wirklich singen und irgendwie. Und naja, also war nicht so mein Fall. Und dann kam eine Band und fragte, ob ich nicht einsteigen will. Die hießen Channel 5. Und dann bin ich da rein und habe erstmal so ein bisschen Popmusik live gemacht. Und so hat sich eins aus dem anderen ergeben.
Channel 5 hatte, sag mir mal, wie hieß der, die hatten doch einen Hit.
Ja, die Isn't It You.
Genau, das war ein richtig, richtig großes Ding.
Das war ein richtig großes Ding. Ich weiß, dass ich das damals im Radio gehört habe, da war ich noch nicht dabei. Und man dachte wirklich, das klingt so nach Elton John, das war so irgendwie, das klang wirklich undeutsch, angenehm undeutsch, ja.
Gut, aber man konnte leider nicht, war nicht Forever Young, man konnte nicht, habe ich gelesen, dass der Alpha-Will-Mensch, dass der von diesem einen Lied einfach leben kann. Den Rest.
Also ja, definitiv.
Es gibt dieses einen Song, 50 Mal gecovert und sonst was alles.
Und das Tolle ist, dass er nicht mehr das performen muss. Es gibt ja diese armen Schweine, die einen Hit haben oder vielleicht noch nicht mal selber geschrieben haben, aber ihn mal gesungen haben und den auf jeder Eröffnung eines Supermarktes dann nochmal wieder singen müssen. Die Nerven hätte ich auch nicht.
Und wenn dann gesagt wird, bekannt aus Funk und Fernsehen, dann weißt du schon, okay, kein Mensch kennt. Du bist aber bekannt geworden dann als Comedian, oder?
Genau, das war sozusagen, ich gab noch eine Schleife davor, also nachdem ich sozusagen dann Bühnenmusiker, Popmusiker war, bin ich dann Musikproduzent geworden und habe dann so verschiedene Bands produziert und unter anderem kam ich an Cissy Perlinger, die damals einen Plattenvertrag hatte mit einer relativ großen Company und habe mit der angefangen zu schreiben und das war sehr erfolgreich und wir haben uns auch wirklich super verstanden und eine gute Platte gemacht und dann gewann sie mit den Songs, die wir da geschrieben haben, den Deutschen Kleinkunstpreis und dann kamen Fernsehshows und so und irgendwie hat sie mich dann mit auf die Bühne genommen und dann waren wir mit einer Band, ihre Begleitband, ich war sozusagen musikalischer Leiter und die Band waren die Cultured Pearls, die auch ja eine wunderbare Band sind. Oder waren, gibt's ja auch nicht mehr. Und dann irgendwann haben die Karriere gemacht, sind richtig durchgestartet und dann waren wir quasi nur noch zu zweit übrig. Und dann fragte Sissy, ob ich nicht Lust hätte, sozusagen als Bühnenpartner tatsächlich mit ihr zu arbeiten. Das war natürlich eine interessante Herausforderung, weil sie ist halt nur wirklich im besten Sinne eine Rampensau, also wirklich gestählt durch Jahrzehnte des Comedies. Und dann habe ich irgendwie mich daneben gestellt und ihre Umzüge gecovert. Sagte sie, um jetzt vom einen Kostüm ins andere zu kommen, brauche ich jetzt 90 Sekunden, da kannst du was machen. So. Und dann hatte ich meine 90 Sekunden und irgendwann hat sie gemerkt, dass die Leute lachen und sie ist dann eben auch Profi genug gewesen, um zu merken, dass das der Show gut tut, wenn da ein Konterpart ist und hat mich auch gelassen. Es gibt dann ja auch so Kollegen in Anführungsstrichen.
Die sagen, Moment, die lachen ja über den mehr als über mich.
Ja, oder überhaupt lachen überhaupt, das ist ja eine Unverschämtheit. Ja, die sollen doch über mich lachen und so war sie Gott sei Dank nicht. Und ich bin dadurch eine harte, aber sehr schöne Schule gegangen und habe dadurch meine Bühnenerfahrung.
Und dich bekommen. Dann aber relativ schnell selbstständig gemacht als Solokünstler? Mhm.
Das war der Tatsache geschuldet, dass Sissi eben auch ein Mensch ist, der einen sehr eigenen Horizont hat, was die Auffassung oder das Verstehen von Dingen betrifft. Also und ich bin mit vielen meiner Ideen bei ihr nicht durchgedrungen, wo ich sage, das ist doch total lustig, wenn man, und sie so, wieso, warum ist das lustig? Und das ist ja, wenn man Witze erklären muss, ist er eigentlich schon, ja, ist er schon wieder vorbei. Und dann war die Schublade so voll mit Ideen, die ich eigentlich mit Sissi hätte machen wollen, dass ich dann gesagt habe, okay, dann mache ich jetzt eine Solo-Show und die hieß Zu viel Sex ist gar nicht gesund.
Und die spielst du bis heute?
Ich habe sie tatsächlich mal gelauncht jetzt vor 5 Jahren, weil ich die Texte einfach nicht mehr sagen konnte, weil ich dachte, jetzt bin ich wirklich älter geworden, okay. Das geht jetzt nicht mehr.
Ach so, nicht weil du sagtest, mich nerven die Texte, sondern weil du sagst, das kann man sagen, wenn man 30 ist oder 40 ist, das kann man aber nicht sagen, wenn man jetzt leicht über 40 ist.
Ja, genau. Und es war einfach nicht mehr so richtig zeitgemäß. Okay. Und genau, dann habe ich einfach den Titel so gelassen, aber im Prinzip die Show komplett umgeschrieben und spiele die jetzt wieder mit Freude, ja.
Wonach entscheidest du, was du, hast gesagt, du möchtest mit einem großen Maß an Freiheit haben, ne? Mhm. Wonach entscheidest du, was du wann machst? Weil ich kann wahrscheinlich jetzt blockiert relativ viel, richtet sich nach Heaven Can Wait, weil da immer auch 35 Leute dranhängen. Mhm. Und dann machst du, wenn du jetzt sagen würdest, okay, danach kommt vor allen Dingen das, dann kommt das, dann kommt das, dann kommt das. Weil so viel Zeit bleibt ja fürs Auftreten gar nicht mehr, wenn die Akademie, allein schon Heaven Can Wait und die Akademie, dann gibt es noch Core to Go, das ist, musst du erklären, kannst du besser erklären als ich, das ist quasi so ein Mitsingen-Ding.
Genau, also Menschen singen ja wahnsinnig gerne und es gibt ja auch ganz viele Formate, wo Leute irgendwo hinkommen und einfach Hits so singen und ich habe gedacht, ich schraub mal das Niveau ein bisschen nach oben und sag, wir singen und wir grölen, aber wir machen das mehrstimmig.
Okay.
Und unser Fokus liegt darauf zu sagen, was gibt es für tolle mehrstimmige Songs, die man tatsächlich auch mehrstimmig singen kann. Also man muss das jetzt nicht mehrstimmig singen, es gibt ja auch eine Hauptstimme, die man dann tatsächlich auch grölen kann, aber wenn man Lust hat, kann man eben tatsächlich auch diese wunderbaren Chöre singen und das gibt, wenn das klappt, auch ein Wahnsinnsgefühl von, wow, das haben wir jetzt hingekriegt, wie toll ist das.
Aber dann geht das wie? Du lädst ein und es kommen unterschiedliche Leute, nicht Chöre, sondern es kommen ganz normale Menschen auf eine Bühne, stehst auf der Bühne und dann ist es praktisch, macht ihr zweieinhalb Stunden singen.
Genau, also zweieinhalb Stunden ist jetzt ein bisschen zu viel. Wir machen also zweimal eine Stunde, ist schon viel, finde ich. Und da geht es zwischendurch eine Pause. Genau.
Ist für wen zu viel? Für dich oder für den
Chor? Nein, man kann sich irgendwann auch nicht mehr konzentrieren, tatsächlich. Also auch als Sitzende und Sitzender da im Raum. Nein, es ist so, dass diese Menschen irgendwie da sozusagen erwartungsvoll hinkommen und nicht, das wird auch nicht selektiert. Die kaufen eine Karte und dann sind die da. Und dann teile ich das in Stimmen ein. Entweder, dass man wirklich sagt, okay, die linke Seite singt jetzt unten, die rechte singt oben. Oder dass man sagt, okay, wer sich als alt fühlt, singt jetzt mal den Ton, wer sich als Sopran fühlt, singt mal den Ton. Und das klappt erstaunlich gut.
Krass. Also okay, also das ist die dritte Variante. Wie sieht so eine normale Woche, eine normale Scheibewoche aus?
Ja, die ist tatsächlich sehr bestimmt von dem, was gerade ansteht. Du hast ja eine sehr interessante Frage gestellt, auf die ich noch gar nicht geantwortet habe, nach welchen Kriterien man sich entscheidet.
Stimmt.
Was man macht. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen so wie beim Verlieben. Also man trifft jemanden und man sagt, Mensch, den finde ich jetzt aber toll. Aber wenn man den nicht getroffen hätte, hätte man sich auch nicht in den verlieben können. Also man muss ja immer mit dem Material arbeiten, was da ist. Und bei mir ist das tatsächlich so, dass irgendetwas an mich herangetragen wird oder ich etwas sehe, sei es jetzt, keine Ahnung, dass Thomas Kolin kommt und sagt, hast du Lust im Hansa-Theater den Moderator zu machen? Und dann fand ich immer Zirkus schon so toll und so spannend und das fand ich einfach, diese Welt, die sich da auftut, fand ich so faszinierend, dass ich dachte, wow, auf jeden Fall will ich unbedingt machen und dann mache ich das halt. Das sind dann, keine Ahnung, vielleicht 3 Wochen oder 2 Wochen im Jahr, die man sowas macht und die ich sehr genieße. Das ist dann so ein bisschen wie Urlaub. Also wo man sagt, ich mache jetzt was völlig anderes, was natürlich auch anstrengend ist, aber was eben einen auch echt kickt. Und dann gibt es auch zwischendurch Sachen, wo einen einer fragt, ob man das machen will, wo man sagt, so will ich das machen? Nee, eigentlich nicht. So, und dann muss man halt charmant absagen.
Was ja ein großer Vorteil ist, das bewundere ich immer bei vielen Bands, die so, was ich so 80, 90, 100 Konzerte im Jahr haben und die sich dann so über von Jahr zu Jahr durchtingeln. Und dann kommt mal ein neues Programm. Aber die Änderung ist immer nur das neue Programm. Mhm. Und ich frage mich immer, weil mein Gefühl ist irgendwie, du kannst einen Job ewig lange machen, du musst dich aber immer wieder selbst neu erfinden, so ein bisschen wie du das tust. Und ich bewundere, dass die das dann durchziehen können. Und so, ich könnte es nicht. Ich könnte nicht im Wesentlichen 20, 30 Jahre dasselbe machen, nur mit anderen Texten. Verstehst du, was ich meine?
Also ich verstehe hundertprozentig, was du meinst. Und das wird ja noch sozusagen auf die Spitze getrieben bei besagten Varieté-Künstlern im Hansa-Theater, die eine 8-Minuten-Nummer machen und die machen sie ihr ganzes Leben. Ihr ganzes Leben. Da gibt's Bauchredner, die machen eine 18-Minuten-Nummer und ich sitze ja dann immer daneben, weil ich dann ja sozusagen ihn anmoderiere und abmoderiere. Und dann stelle ich irgendwann fest, dass der Silbe für Silbe jeden Abend den gleichen Text sagt.
Ja.
Ne? Und das ja wahrscheinlich nicht nur im Hansa-Theater, sondern auch in allen anderen Varietés. Und das ist natürlich so ein Mangel an Fluktuation, der mir auch zu schaffen machen würde. Andere sind dafür geboren. Die machen da ihre 10 Minuten und dann ist das deren Leben. Ne? Und ein Künstler, der sozusagen ein Repertoire hat, wo er sagt, okay, das ist jetzt abgespielt, jetzt muss ich mir was Neues ausdenken, der kann natürlich schon sich neu erfinden. Oder ich finde schon, da gibt's Sohne und solche. Ja, es gibt dann Leute wie David Bowie, die sich wirklich immer komplett neu erfunden haben. Oder Madonna zum Beispiel, die ich jetzt für keine große Sängerin halte, aber für eine Frau, die immer wahnsinnig ein Gespür dafür hatte, was das Momentum ist gerade. Die hat sich auch immer komplett neu erfunden. Wenn du die neue Madonna-Platte gehört hast, was ist das denn jetzt schon wieder? Dann kam auf einmal Country und irgendwelche Rückwärts-Samples und dann kam irgendwie Disco und dann kam... Also ich fand das wirklich spannend. Also das heißt, du hast natürlich schon die Möglichkeit, dich neu zu erfinden. Du hast dann läufst bloß in Gefahr, dass dein Publikum sagt, was macht der denn jetzt?
Und natürlich, man läuft natürlich auch die Gefahr, dass wenn man sowas hat wie Heaven Can Wait, dass man da auch gar nicht so schnell wieder rauskommt. Ne? Was würdest du? Gab's mal den Moment, wo du sagst so, boah, jetzt ist mal gut allmählich 10 Jahre, weil wie gesagt, es schränkt dich in deiner künstlerischen Freiheit und deiner Freiheit ein. Du könntest ja nicht von heute auf morgen sagen, Leute, vielen Dank, ich höre auf.
Naja, das hat jetzt ja Jürgen Klopp bei Liverpool auch gemacht. Also
stimmt.
Also man kann ja irgendwie auch auf dem Höhepunkt auch sagen, danke, vielen, vielen Dank. Ich glaube, ich kriege jetzt sozusagen das nicht weiter gedreht, die Schraube. Ich finde, das hat immer ganz entscheidend damit zu tun, wie ist die menschliche Bindung zu den Leuten und wie ist meine Vision? Habe ich noch eine Vision? Das ist ja wie in einer guten Ehe. Ja, also... haben wir noch ein paar gute Jahre und wenn ja, wie sehen die aus?
Aber interessant, was ist die Vision? Weil ich meine, man muss sagen, ausverkaufte Häuser, Kinofilm, so wenn man jetzt danach guckt, muss man sagen, was soll da jetzt noch kommen?
Ja, also erstens fand ich den Film wahnsinnig bereichernd, weil er sozusagen die Botschaft, die wir so nonverbal auf der Bühne haben, wahnsinnig gut auf den Punkt gebracht hat. Also dieses wirklich, nutze den Moment, lebe jetzt, ja, hadere nicht mit der Vergangenheit und projiziere dich nicht in irgendeine Zukunft, von der du nicht weißt, ob sie jemals eintreten wird, sondern sei im Moment, genieß das jetzt.
Du sagst es so schön, was ich jetzt mache, mache ich jetzt.
Was ich jetzt mache, mache ich jetzt.
Genau.
Ja. Und das ist eine Botschaft, die ich so toll finde, dass ich mir jetzt überlegt habe, als nächsten Schritt, weil du das Thema Vision ansprichst, zu sagen, warum wird der Heaven Can Wait Call nicht Künstler? Im Sinne von eigene Songs zu schreiben und die selber auch auf die Bühne zu bringen.
Oh.
Und versuchen sozusagen diese Weisheit des Alters sozusagen in eine Form zu gießen, die nach wie vor jung ist, die frech ist, mit einer Musik, die so klingt, als würde sie von der Enkelgeneration gespielt und gesungen, aber mit Texten, die sozusagen eher das reflektieren, worüber ältere Menschen sich Gedanken
machen. Die du dann schreiben würdest?
Ich bin gerade dabei, die zu schreiben, genau. Und zum Teil holen wir uns dann eben wieder aus der Akademie Menschen aus dem Schreibkurs dazu, die dann auch ihre Ideen einbringen. Und so wird das Ganze dann irgendwie mal jetzt vorangetrieben. Und dann werden wir sehen, ob das sozusagen dann auch das Publikum begeistert. Das ist dann ja immer die große Überraschung.
Gibt es Nachahmer eigentlich in anderen Bundesländern? Weil man könnte das
ganz
ja...
Ganz viele.
Ja, okay.
Gibt ganz viele Nachahmer Und das ist ja auch gut so.
Genau, man kann es ja fast, in der Wirtschaft würde man sagen, man könnte es skalieren. Ne? Heaven can wait, Bayern, Baden-Württemberg und so, klar.
Das machen wir tatsächlich. Also sozusagen die Akademie ist tatsächlich jetzt unterwegs und gründet Filialen in Hannover, in Lübeck, in Flensburg. Also da sind wir unterwegs, um sozusagen dieses, die junge Kultur für ältere Menschen tatsächlich auf einer professionellen Ebene anzubieten. Und auch mit dem Ziel, wir hatten jetzt ja dieses Akademiefest, da war dann das erste Mal der Lübeck-Chor dabei und hat dann, ohne jemals geprobt zu haben, mit dem Hamburg-Chor zusammen dann auf der Bühne gestanden und drei Songs gesungen. Das war toll.
Wie reagieren die Mitglieder des Chores auf die Lieder, die du aussuchst? Oder kommen die auch selber und sagen, wir wollen jetzt mal Kumit singen?
Also ich suche das aus. Ja. Also beim Heaven Can Wait Chor zu 100%, weil es gibt keine Demokratie in der Kreativität im Chorbereich. Nein, es ist wirklich, du kannst dich nicht mit 36 Leuten hinsetzen und sagen, sag mal, wer will noch mal was zum Lied sagen und findet ihr, dass wir den Teil jetzt 4 Takte länger machen sollten oder nicht oder so? Das funktioniert. Man will ja auch ein Ergebnis. Also als Chorsänger willst du nach einer Probe rausgehen und sagen, jetzt sind wir einen Schritt weitergekommen. Mhm. Und ich stelle mich dann gerne hin und bin dann verantwortlich. Aber dann haben die was, wo sie konkret meckern können. Das ist für mich besser, als wenn ich irgendwie eine Probe geredet habe und nicht einen Ton gesungen habe.
Und dann nimmst du das Lied einfach mit und sagst, weil oftmals werden sie es nicht. Komet ist richtig, ne? Komet singt ja auch, ne?
Also Komet haben wir in der Akademie gesungen.
Genau.
So. Und in dem Heaven Can Wait Chor bisher nicht.
Noch nicht, okay. Was habt ihr da von Udo Lindenberg gesungen?
Nimm dir das Leben.
Nimm dir das Leben, richtig. So. Und dann, gut, das kennen die das dann? Die meisten kennen es wahrscheinlich nicht.
Nun ist ja Lindenberg auch eine Ausnahme, weil Lindenberg ist ja selber sein eigener Enkel und er findet sich immer neu. Deswegen singen wir den überhaupt nur.
Okay.
Also das ist ja eigentlich einer der ganz, ganz wenigen Leute, die quasi das Alter des Heaven Can Wait Chores haben. Und
aber trotzdem die Musik, singen. Genau, die Musik
der,
hat das.
Der ist einfach im Kopf so herrlich jung geblieben. Und ich finde die Art, wie er damit Apache und so singt, das ist natürlich auch toll, ja, dass man irgendwie merkt, der ist irgendwie, der will noch unterwegs sein.
Okay, wenn du irgend so junge Rap-Sachen mitbringst und so, dann spielst du es einfach einmal kurz vor, sagst, das wollen wir jetzt singen.
Ja, also ich gebe denen natürlich vorher, ich schicke denen so ein MP3, dass sie sich das mal anhören können. Und dann ist es sehr oft so, dass am Anfang Reserviertheit ist. Also im besten Falle Reserviertheit. So, oft ist es auch dann so, dass man sagt, also das ist ja jetzt irgendwie so Lärm. Ich weiß noch, die allererste Songauswahl, die ich gemacht habe, da wusste ich ja auch noch gar nicht, wo die Reise hingeht. Und da habe ich dann so 3 CDs gemacht mit Songs, die ich mir vorstellen könnte und habe natürlich mit Absicht dann auch ganz, ganz schlimme Musik auf das Band genommen. Also da waren dann auch so Nummern von Rage Against the Machine dabei, die wirklich reiner Lärm waren. Ja. Und auch für große Bestürzung gesorgt haben im Chor, kalkuliert auch von mir. Und dann fanden sie eine Nummer von Kurt Cobain total melodiös.
Würdest du sagen, das lassen wir weg oder so? Oder?
Ja, natürlich. Also das ist natürlich hat immer was mit Moderation zu tun. Ne?
Englische Titel, gab's da auch eine Reserviertheit?
Ja, das haben wir im Prinzip schon, also weil natürlich diese Generation nicht so brillant Englisch spricht, weil sie damit einfach nicht aufgewachsen sind, haben wir uns eher auf deutsche Songs konzentriert und je länger es uns gibt, desto deutscher werden wir vom Text. Also ich finde auch, dass die Botschaft da irgendwie besser rüberkommt.
Gibt es denn sowas wie ein Lieblingslied des Chores in der Zwischenzeit?
Nee. Also wir haben jetzt ja angefangen, auch so ganz viele Medleys zu machen, weil ich bei vielen Songs das Gefühl habe, wenn ich eine Strophe und einen Refrain gehört habe, habe ich die Nummer irgendwie verstanden. Und dann kommt die aber irgendwie noch 3-mal und das ist dann auch so eine Form von Redundanz, die auf mich ermüdend wirkt. Und deswegen habe ich dann auch oft so Assoziationsketten. Das ist ja, jetzt machen wir mal eine Sammlung von Liedern, die Party beinhalten und dann ist Pink dabei und dann sind irgendwie 1000 wilde Künstlerinnen dabei, die sich dann so abwechseln in dem Konglomerat von Musik und das ist dann zum Beispiel total toll. War aber am Anfang auch so, dass die Alten gesagt haben, jetzt haben wir es gerade drauf, jetzt kommt das nächste Lied, das ist so schwer zu merken. Und es ist ja auch schwer zu merken, aber irgendwann ist es so, dass du, wenn du den Refrain von dem ersten Lied singst, automatisch die Strophe vom zweiten singst und gar nicht mehr weiter. Also irgendwann setzt sich das auch im Gehirn so ab, dass es abgespeichert ist.
Die Frage, vorbereiten müssen. Die Frage einer CD hat sich nie gestellt, oder?
Ja, ich finde, CDs verkauft man ja eh nicht mehr.
Ja. Naja, aber in der Zielgruppe?
Ja, in der Zielgruppe könnte es sein, also jetzt natürlich durch die Tatsache, dass wir jetzt eigene Songs machen, tut sich da nochmal eine neue Dimension auf. Ansonsten ist natürlich Spotify ist der Tod aller produzierten Musik.
Also und sonst so, ich meine, ich habe auch geguckt, Videos, es gibt natürlich den Trailer von dem Film, es gibt einzelne, aber es gibt keine Warum gibt es keine Videos auf YouTube von Heaven Can Wait?
Weil wir es bisher nicht brauchten.
Okay.
Also das ist ja...
Ja, künftig auch nicht mehr, oder? Also jetzt erst recht nicht.
Weiß ich nicht. Nee? Also es ist ja auch mal so ein bisschen die Frage, wie viel Aufwand bedeutet das und was ist dann sozusagen das Endergebnis und was kannst du damit tun? Und mehr Karten verkaufen können wir nicht. Also, und es ist eben wahnsinnig viel Aufwand, das alles zu pflegen und zu machen und zu tun und sich auszudenken. Und ich bin tatsächlich eher der Meinung, dass wir daran arbeiten sollten, schöne Musik zu machen und daran zu feilen und unsere Zuschauer und Zuschauerinnen zu begeistern. Und das ist meine Priorität.
Letzte Frage. In Chören erzählt man sich, aber das ist wie in Mannschaften und so, da gibt es ja immer die Frage, warum spielt der und warum spiele ich nicht? Mhm,
ja, absolut,
so. Ist bei euch auch so? Also warum hat der jetzt den Solo-Part und ich nicht? Also oder ist dann mit der Gelassenheit des Alters, na selbstverständlich, wir freuen uns, Klaus, dass du das jetzt singst und nicht der Herbert?
Ich glaube, das ist auch wieder wie ein guter Fußballtrainer. Ich glaube, du musst die Mannschaft gut aufstellen. Und wenn du das tust, dann hast du zwar irgendwie so ein, oh, ich kann da nicht singen, aber du merkst eben auch den Erfolg. Mhm. Und ich glaube, die Sänger und Sängerinnen des Chores merken, dass die Entscheidungen, die ich im Laufe der letzten 11 Jahre getroffen habe, nicht alle grundlegend falsch waren. Und egal, ob es jetzt Songauswahl oder Sängerauswahl betrifft. Und ich besetze eben auch manchmal wirklich gerne Sänger, wo man was sagt, wieso nimmt der denn den? Mhm. Und dann gebe ich denen eine Chance und dann blühen die entweder auf und man sagt, toll. Oder man merkt, ja, das war irgendwie jetzt nicht so eine gute Wahl. Es bieten sich natürlich immer Leute an. Wir haben auch immer die Songs doppelt besetzt, weil natürlich
kann einer mal ausfallen.
Und wenn dann beide gesund sind, dann merkt man auch, dass dann der eine oder die andere sagt, oh, heute kommen irgendwie Freunde von mir und da möchte ich die Nummer unbedingt singen und so. Und dass da schon auch eine Form von Bewusstsein darüber ist, dass man jetzt irgendwie so auch Leuten gefallen möchte, die man so kennt. Das versuche ich auch so ein bisschen einzudämmen, weil ich finde eigentlich, der künstlerische Aspekt sollte im Vordergrund stehen. Aber andererseits ist es ja toll, dass die irgendwie sich noch produzieren und irgendwie auch wirklich das Gefühl haben, dass sie dafür auch ein Feedback bekommen.
Geht mal hin, wenn ihr Karten bekommt. Jan Christoph, vielen Dank, große Freude
gemacht. Sehr gerne.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.